Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge des Podcasts Genom genommen.
Hallo.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen der Ben und ich über das Thema Homosexualität und Transidentität sprechen. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Dieser Monat ist ja ein ganz besonderer Monat für Homosexuelle und queere Menschen auf der ganzen Welt. Denn es ist Pride-Monat im Juni.
Genau. Und diese Geschichte hinter dem Pride Month, wie das Ganze zustande gekommen ist, die fand ich sehr interessant. Also in meiner Recherche muss ich schon das ein oder andere Mal schlucken, als ich mir die Sachen durchgelesen habe. Denn früher wurden ja Homosexuelle und anders sexuell orientierte Menschen ausgegrenzt, verfolgt und
systematisch diskriminiert,
genau. Und das Ganze hat ja seinen Ursprung in New York City im Stonewall Inn. Das war eine Schwulenbar, die 1960 gegründet worden ist und die sich explizit an Menschen aus der LGBTQ-Community gerichtet hat.
Alter, auf geht's. Jetzt musst du erstmal splitten. Was bedeutet überhaupt LGBTQ?
Genau. LGBTQ bedeutet Lesben, Schwule, Quer.
Also L für Lesbians, ja. G für Gays, B für Bisexuals,
T für Trans und Q für Queer.
Nice.
Okay.
Und nice. Ich glaube, heutzutage hängt man noch ein I dran für Intersex People und dann noch ein Sternchen für alle anderen Leute, das zum Beispiel Non-Binary sein, People und so.
Genau, und dieses Stonewall Inn, das wurde ja damals von der Mafia geleitet. Und die haben die Polizei praktisch bezahlt, dass die dieses Restaurant, also dass sie diese Schwulenbar weiter betreiben durften. Aber die Polizei ist da ein- und ausgegangen, hat Razzias durchgeführt und Leute festgenommen, weil, wie gesagt, die Homosexuellen damals halt von der Polizei verfolgt worden sind. Und im Juni 1969 gab es dann eine große Demonstration und eine große Parade in New York City, wo sich dann Homosexuelle und Transmenschen das erste Mal wirklich auf die Straße gestellt haben, um für ihre Rechte zu kämpfen.
Das war quasi dieses einjährige Jubiläum nach dem Stonewall Inn, nach den Stonewall Riots, oder meinst du direkt danach quasi?
Ne, 1960 wurde ja das Stonewall Inn gegründet und 1969 gab es dann die erste große Demonstration.
Ja, dort. Okay, true. Und
daraus leitet sich ja der Christopher Street Day ab heute, der gefeiert wird.
Dann habe ich das verwechselt, genau, weil ein Jahr später haben sich dann dieselben ProtestlerInnen wieder zusammengefunden, wie du sagst, und haben dann angefangen zu marschieren. Mhm. Und das wird ja jetzt quasi in vielen Ländern der Welt, wird diese Tradition weitergeführt. Warst du denn schon mal auf einem Christopher Street Day?
Muss ich ehrlich zugeben, war ich noch nicht.
Wäre das was dich interessiert?
Auf jeden Fall.
In Saarbrücken gibt es einen. Echt? Einen kleinen, aber feinen.
Okay, krass. Ja, ist auf jeden Fall mal eine Überlegung dazu.
Okay,
nice. Genau. Was ich halt ziemlich krass fand, war, dass die Homosexualität an sich damals ein Verbrechen war.
Mhm.
Dass das halt überhaupt nicht toleriert worden ist und wirklich halt auch gewaltsam dagegen vorgegangen ist. Dass die Leute schon Angst haben mussten, wenn sie homosexuell waren, dass die halt wirklich Angst zum Teil um ihr Leben haben mussten, weil sie von der Polizei systematisch verfolgt worden sind.
Ja, Mann, das ist crazy. Ich habe das auch gelesen, dass diese Razzien irgendwie routinemäßig durchgeführt wurden und da auch immer ab und zu dann Leute zum Beispiel festgenommen wurden, mal für eine Nacht inhaftiert wurden. Und es wurde immer gesagt, es war wegen Indecency, also irgendwie, wie kann man das übersetzen? Unanständigkeit oder Erregung öffentlichen Ärgernisses. Mhm. Einfach nur, weil da zum Beispiel Männer waren, die Frauenkleider getragen haben oder sich weiblich verhalten haben. Oder Frauen, die sich eher typisch maskulin quasi damals verhalten haben.
Mhm.
Ich finde das auch crazy. Ich meine, stell dir mal vor, die Polizei wird heutzutage wegen sowas Leute verhaften. Also Gott sei Dank ist das nicht mehr so.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, es ist ja immer noch so, dass in vielen Bereichen Homosexuelle benachteiligt werden, immer noch. Und auch in vielen Ländern gibt es noch Verfolgung von Homosexualität.
Das stimmt.
Und ja, ich finde, das ist halt ein ganz großer gesellschaftlicher Rückschritt, den wir immer noch haben. Also, dass das halt noch nicht gesellschaftlich so anerkannt ist, dass Homosexuelle auf der ganzen Welt die gleichen Rechte haben wie Heterosexuelle, das ist halt...
Auf der ganzen Welt auf jeden Fall, da würde ich sagen, da sind die Länder, in denen man ohne Angst sich zu seiner Homosexualität oder queeren Sexualität bekennen kann, schon eher in der Minderzahl.
Ja.
Aber wenn ich jetzt so an Deutschland denke, muss ich sagen, es ist ja schon sehr progressiv hier. Das Einzige, was mir jetzt so einfällt, wäre zum Beispiel beim Blutspenden. dass du als homosexueller Mann eigentlich immer noch diskriminiert wirst, wenn du Blut spenden möchtest, weil angeben musst, dass du über ein Jahr keinen Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann hattest. Was von irgendwelchen Klischees halt von früher herrührt, aus der AIDS-Epidemie damals in den 80ern. Und das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Ich meine, das Blut wird sowieso auf HIV getestet und jeder kann an HIV erkranken, das HIV-Virus in sich tragen.
Ja, aber es gibt aber auch immer noch, finde ich, zu viel Gewalt gegen Mitglieder aus der LGBTQ-Community, auch in Deutschland. Es gibt ja immer noch Menschen in Deutschland, die Leute aus dieser Community per se auch ablehnen. Ja, also wenn ich gerade so an die Rechtsszene denke, etc.
Kennst du denn Leute persönlich, die so eine Einstellung haben?
Muss ich sagen. Also aus meinem Umfeld kenne ich keinen, der so eine radikale Einstellung hat. Aber also man hört es ja auch immer mal wieder aus den Nachrichten, finde ich. Als Beispiel gab es jetzt jüngst das Ereignis von der Kirche, wo der Vatikan zum Beispiel sich gegen diese Homo-Ehe ausgesprochen hat. Und dann gab es ja auch einen Aufschrei in Deutschland und hin und her. Und ich finde, ganz viele Kirchen haben ja sich dem Vatikan widersetzt auch zum Teil und die Pride-Flagge gehisst vor ihrer Kirche.
Nice.
Was ich auch ziemlich krass fand und auch ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Aber es gab halt immer noch diese christliche Ansicht oder auch von der christlichen Kirche die Ansicht, dass man Homosexuelle nicht trauen sollte.
Nicht trauen sollte?
Ja. Achso. Also heiraten sollen. Also.
Ich dachte, man soll ihn generell nicht trauen. Nee. Da würde ich dir nämlich absolut zustimmen.
Achso, ja.
Okay. Schwulen würde ich auch niemals trauen.
Nee, aber ich meine, die homosexuelle Ehe, die ist von der Kirche ja noch nicht erlaubt. Mhm. Also du kannst dich ja noch nicht kirchlich...
Doch, in Deutschland ist es doch erlaubt.
Ne, kirchlich nicht.
Homo-Ehe? Ach, nur auf staatlicher Ebene.
Staatliche darfst du, genau. Wow.
Das war halt für mich nie ein Thema, weil ich nie kirchlich heiraten wollte.
Ja, okay, gut. Aber also kirchlich darfst du, glaube ich, noch nicht...
Krass, das war mir gar nicht bewusst.
Homo-Ehe schließen.
Ja, aber wer will auch schon kirchlich heiraten, sagen wir es mal so.
Ich will kirchlich heiraten. Ja.
I know, das war jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Na, Gott sei Dank bist du nicht schwul, hä? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, okay, aber...
Nein.
Genau.
Naja, wir haben jetzt gerade über die Ursprünge der Gay-Pride-Bewegung eigentlich geredet, die sich ja inzwischen nicht mehr nur auf Homosexuelle, sondern wie wir schon gesagt haben, auf LGBTQI+, also auf Leute aller möglicher, nicht heterosexueller und nicht cisgender Geschlechteridentitäten, Sexualitäten so besteht. Aber die Frage ist ja für uns zum Beispiel als Biologen auch interessant, wie lässt sich das Ganze biologisch erklären? Mhm. Ich habe mir so eine kleine Timeline rausgeschrieben, in der ich verschiedene Experimente mal zusammengefasst habe. Mhm. Weiß aber nicht, inwiefern die spannend sind. Also es gab mehrere Experimente. Man wollte halt immer gucken, findet man irgendwelche biologischen Unterschiede zwischen heterosexuellen und homosexuellen Individuen? Und da gab es in den 90ern und 80ern vor allem Untersuchungen auch am menschlichen Gehirn, wo dann zum Beispiel von toten homosexuellen und heterosexuellen Männern die Gehirne untersucht wurden. Und dabei kam halt raus, dass bestimmte Regionen im Gehirn halt bei homosexuellen Männern anders aussehen als bei heterosexuellen.
Okay.
Und dann wurde die Frage gestellt, wieso ist das so? Also gibt es dafür eine genetische Ursache? Gibt es dafür einen Umweltfaktor, der das Ganze beeinflusst? Und das kann man eigentlich bis heute, glaube ich, nicht so richtig beantworten. Weil man hat genetische Studien gemacht und vieles dreht sich da auch um Zwillingsstudien. Und Zwillingsstudien sind ja so ein bisschen unser Lieblingsthema. Zwillingsstudien sind halt genial, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, möglichst ethisch konform den Einfluss der Gene untersuchen will. Dann habe ich nämlich zwei Zwillinge zum Beispiel, eineiige, die zu 100% dieselbe DNA haben und gucke mir dann an, inwiefern prägen die irgendein Merkmal unterschiedlich aus. Und darüber kann ich dann mir quasi ausrechnen, wie groß der Einfluss der Gene ist. Und da wurde zum Beispiel geguckt, wenn von einem Zwillingspärchen, einem Eineigen, einer schwul ist oder lesbisch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere das auch ist? Und es kam halt raus, dass da ein deutlicher Zusammenhang bestellt. Bei Männern ist der andere Zwilling von eineigen Paaren in 57% der Fälle auch homosexuell. Und normalerweise wird es halt ungefähr bei 2-10% liegen, die Chance. Also man sieht, dass es eindeutig eine genetische Korrelation gibt. Und man glaubt, dass die auch mütterlicherseits vererbt wird. Also in den 80ern wurde da irgendein Abschnitt auf dem X-Chromosom entdeckt, der bei homosexuellen Männern häufiger auftrat und über die mütterliche Linie vererbt wurde. Aber inzwischen wurden auch noch viele andere genetische Marker entdeckt, die sich da wiederfinden lassen. Trotzdem ist das alles nicht genug, um zutreffend dann die Sexualität von einem Menschen vorherzusagen. Mhm. Also das sind dann quasi immer so Datenbanken an kompletten menschlichen Genomen. Und dort wird dann nach genetischen Markern gesucht, die sich zum Beispiel unter homosexuellen Personen gleichen. Und daraus wird versucht, einen Algorithmus zu machen, der dann zum Beispiel bei einem neuen Datensatz, bei einem neuen Genom, diese Marker ausliest und dann vorhersagen kann, diese Person ist zu 80% schwul, zu 80% hetero. Und das funktioniert bis heute nicht, einfach weil dieser genetische Einfluss so komplex und wahrscheinlich auch mit so vielen anderen Einflüssen noch zusammenkommt, dass man da keine zuverlässige Aussage treffen kann.
Ja, ist halt die Frage, inwiefern man eine zuverlässige Aussage da treffen möchte.
Ich habe gehofft, dass du das fragst, weil das ist ja so ein bisschen, das, wo man dann quasi Angst haben müsste, wenn die Wissenschaftler innen morgen auf der Matte stehen und sagen, wir haben das Schwulengen gefunden. Dann wird es bestimmt jemanden geben, der sagen, ja okay, wir brauchen einen Pränataltest dafür. Ah. Und wenn du das Gen hast, wirst du halt abgetrieben, ganz klar.
Ja, das ist crazy. Also keine Ahnung. Ich finde auch an dem Punkt sollte eigentlich keine Forschung stattfinden, weil es ja absolut absurd ist, jetzt zu sagen, mein Kind hat, also ist zu 60% homosexuell und deshalb treibe ich es jetzt ab oder möchte es nicht, das Kind oder was weiß ich, weißt du?
Aber dazu wird die Forschung ja nicht gemacht. Die Forschung ist ja eher eine Grundlagenforschung.
Aber wer sagt dir, dass das jetzt nicht irgendjemand ausnutzen wird?
Aber das ist doch kein Grund, um dann nicht mehr weiter daran zu forschen, findest du? Also ich meine, jedes Wissen kann ja irgendwie missbraucht werden, wenn es in die falschen
Hände gerät. Das stimmt auf jeden Fall, klar.
Da müsste man ja bei vielen anderen Sachen, gerade wenn es jetzt auch um Nuklearphysik oder so Zeug geht, sagen, ja, okay, klar, wir hören auf daran zu forschen, weil es super gefährlich ist.
Ja.
Aber ich verstehe schon, was du meinst. Das ist ein diffiziles Thema, weil eigentlich sollte es ja einfach komplett egal sein.
Richtig, ja.
Ich persönlich bin nur auch sehr neugierig. Mich interessiert einfach, wie so ein biologisches System funktioniert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ja irgendwas die Leute zu ihrer Sexualität bringt, also es muss ja irgendeine Programmierung im Gehirn geben, finde ich schon spannend rauszufinden. Man sollte vielleicht halt sowohl für Homosexuelle als auch für Heterosexuelle, für jede Sexualität das halt erforschen einfach.
Mhm. Ja, also ich bin der Ansicht halt, dass wenn das rauskommen würde, zu wie viel Prozent man jetzt sagen kann, ob jemand homosexuell ist, dass theoretisch viele stärker ausgegrenzt werden. Weil halt, wie gesagt, dieses Thema Homosexualität ist ja in vielen Teilen der Welt echt noch ein kritisches Thema.
Das stimmt natürlich.
Und wenn dann Länder, wo Homosexualität noch Straftat ist oder politisch oder polizeilich verfolgt wird, dann ihre Bevölkerung testen lassen könnte, wer jetzt zu wie viel Prozent homosexuell ist, dass es da dann halt wirklich zu großen Festnahmen, Verfolgungen etc. kommen könnte.
Ich meine, klar, davor hätte ich natürlich auch Riesenangst. Sowas soll natürlich auf keinen Fall passieren.
Mhm.
Apropos illegal.
Mhm.
Was ich auch gefunden habe, ist, dass erst im Jahre 1990 hat die Internationale Weltgesundheitsorganisation Homosexualität aus dem Katalog psychischer Störungen als Krankheit entfernt. Das heißt, bis 1990 galt Homosexualität als eine psychische Störung.
Das habe ich auch gelesen. Also.
Und Ähnliches ist ja auch mit der Transidentität, beziehungsweise vielleicht auch bekannt als Transsexualität.
Mhm.
So. Ich glaube, es gibt einen Antrag oder beziehungsweise die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, dass es bis 2022 nicht mehr gelistet wird. Aber Stand heute gilt Transsexualität noch als psychische Störung.
Echt?
Mhm.
Okay, wusste ich nicht.
Das wird erst in der nächsten Ausgabe quasi dann geändert. Da wird das dann unter Geschlechtsinkongruenz geführt und nicht mehr als Leidensdiagnose aufgefasst, sondern quasi als andere Facette.
Ich finde das krass, weil versetz dich mal in die Lage von einem, 12-, 13-, 14-jährigen Menschen rein, der seine Sexualität entdeckt und jetzt merkt, ich bin lesbisch oder ich bin schwul oder ich bin trans. Ja? Und mit diesem Thema erstmal für sich alleine dasteht und gar nicht weiß, wie er damit reagieren soll, wie sein Umfeld darauf reagiert. Und es gibt ja auch, dass ganz viele junge Menschen Depressionen entwickeln, Angststörungen und was weiß ich. Einfach, weil die Öffentlichkeit das nicht so akzeptiert oder sie denken, dass das nicht so akzeptiert wird, wie es eigentlich sollte.
Absolut. Ich finde, deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass man sowas hat wie Gay Pride, wie den Pride Month, wie die Regenbogenflagge, wie die Repräsentation in den Medien, weil alles, was irgendwo zeigt, hey, du bist nicht alleine, wir sind hier, es gibt eine Allianz, es gibt andere queere Menschen, die genau dasselbe Leid erfahren haben und wir sind stolz und wir kämpfen füreinander, das kann die Leute einfach motivieren dazu, ja, sich nicht mehr so alleine zu fühlen und sich irgendwie auch geliebt und richtig und angenommen zu fühlen, halt so wie sie sind, mhm, mit der Sexualität und mit dem Geschlecht, das sie haben.
In vielen Familien ist es ja auch so, dass die Eltern oder die Großeltern noch aus einer alten Generation kommen und da eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge haben,
mhm, absolut,
die halt von früher geprägt sind und das vielleicht also an ihre Kinder weitergeben. Und ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll. Junge Erwachsene können ja noch sehr gemein sein. Ja, also die können sich noch nicht so ausdrücken oder mal, also sagen...
Kinder viel, sind Arschlöcher.
Ja, so ungefähr. Okay. Die sagen viele Sachen, wo sie vorher nicht wirklich drüber nachdenken. Und wenn sich jetzt in der Klasse zum Beispiel jemand als gay outet, ist ja oft der Fall, dass er ausgegrenzt wird, dass er irgendwie als, was weiß ich, in der Klasse dasteht. Und das sind halt so Faktoren, die dann auch zum Teil von der älteren Generation noch beeinflusst werden, dass die wirklich ihre Kinder zum Teil, auch wenn es nicht bös gemeint ist, weißt du, aber dass die Kinder in irgendeiner Weise halt so erziehen, dass die diese Mentalität von den Alten mitbekommen und das nicht großartig hinterfragen und dann, wenn jemand sich outet, den schikanieren, mobben etc., absolut, das vielleicht noch nicht mal wirklich böse meinen, aber halt einfach nicht drüber nachdenken, wie es dem anderen damit geht, weißt du?
Also ich glaube, das mit böse meinen ist sowieso schwierig bei so Jugendlichem oder Kindermobbing. Ich gebe dir auf jeden Fall zu 100% recht. Gerade deswegen ist es ja so wichtig, dass es eine Repräsentation gibt in den Medien,
ja,
und dass es auch irgendwie in der Bildung Anklang findet und Gehör findet. Weil wenn ich jetzt so darüber nachdenke, bei mir in der Schule zum Beispiel, wir haben nicht über die verschiedenen Arten von Sexualität, mhm, wir haben nicht über die verschiedenen Arten von Geschlechtern und Geschlechtsempfindungen geredet. So. Mhm. Also ich hatte davon in der Schule nichts mitbekommen. Wie war das dann bei dir?
Also bei uns in der Schule gab es das auch nicht wirklich. Also wir hatten halt den normalen Sexualkundeunterricht in der Schule, ja, und mehr halt nicht. Und ich finde halt auch, dass gerade in dem Punkt sollte der Lehrplan auch nachgebessert werden, weil es ganz wichtig ist, dass über so Themen halt auch aufgeklärt wird.
Total.
Und damit auch vielleicht eine Akzeptanz bei den jungen Erwachsenen geschaffen wird. Und Leute, die dann Angst haben, sich zu outen, vielleicht auch den Schritt gehen, um sich dann zu outen, zu ihrer Sexualität zu stehen.
Jetzt, wo wir schon beim Thema Outen sind, ich finde, das Outing, das ist auch ein diskutiertes Thema, würde ich sagen, mhm, weil also eine Zeit lang war ja das Outing irgendwie so der krasse Schritt und ist es ja auch immer noch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, heutzutage möchte man fast eher in die Richtung gehen, zu sagen, man braucht kein Outing mehr.
Ja, das wäre natürlich das Optimum.
Genau, deswegen ist halt die Frage, inwiefern, also siehst du ein Outing als wichtig an immer noch, oder?
Also ich finde eigentlich, die Gesellschaft sollte so weit sein, dass die Leute sich nicht outen müssen, sondern dass es normal ist.
Mhm.
Also dass man halt damit eigentlich ganz offen umgehen könnte. Also dass es genauso normal ist, zu sagen, ich bin heterosexuell, wie wenn ich jetzt sage, ich bin homosexuell. Also
auf jeden Fall.
Das sollte nicht mehr großartig ein Unterschied dazwischen gemacht werden, weil meiner Meinung nach sollte die Gesellschaft mittlerweile soweit sein. Aber ist sie halt noch nicht, das ist das Problem.
Ich glaube, es wird halt auch immer ein bisschen schwierig sein, weil halt einfach die Mehrheit der Leute nicht homosexuell ist. Dann hat man, glaube ich, immer trotzdem diese Hemmschwelle zu denken, okay, ich bin in dem Moment jetzt nicht wie die Mehrheit, mhm, und muss mich dafür irgendwie rechtfertigen oder erklären. Vor jedem Outing kommt ja auch immer das Inner-Outing. Also man muss ja erstmal mit sich selbst klarkommen und sich selbst sagen, okay, sich selbst eingestehen, mhm, ich bin trans, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin asexuell.
Ja.
Ich finde es nur so krass, weil halt für heterosexuelle Menschen das so selbstverständlich dann ist, dass das, also für queere Personen ist halt das so ein großer Teil der Jugend und des Erwachsenwerdens, ist es, sich mit dieser nicht normativen Situation auseinanderzusetzen. Also ich meine, wenn du homosexuell bist, wenn du bi, pan, asexuell bist, aber auch vor allem, wenn du zum Beispiel transgender bist oder non-binary, dann musst du dich nicht nur damit auseinandersetzen, dass eventuell, du kannst ja auch gleichzeitig zum Beispiel homosexuell sein, dass du homosexuell bist, sondern dass du gleichzeitig auch noch dich mit deiner Geschlechteridentität nicht, dich mit deinem Geschlecht nicht identifizieren kannst,
hm,
und dann auf einmal dein Körper anfängt, sich zu verändern. Das muss so eine krasse Situation sein.
Aber ich finde, da spielt die Gesellschaft eine ganz große Rolle, dass es halt nicht als normal angesehen wird, sondern dass diese Leute halt, sie machen halt eine Minderheit aus in der Gesellschaft und dementsprechend sehen sie es vielleicht nicht als normal an, aber es sollte halt normal sein. Und wenn dieses Denken als normales, also als normal akzeptiert wird, dann glaube ich, machen sich auch so Leute weniger Gedanken darüber, ich bin jetzt anders sexuell orientiert wie ein Heterosexueller, weißt du? Wenn dieses Denken da ist, ich bin anders und warum bin ich anders und es entspricht nicht der Norm, dann machst du dir natürlich viel mehr Gedanken darüber, als wenn du sagst, keine Ahnung, ich bin jetzt homosexuell und das ist genauso normal wie heterosexuell. True. Und im Prinzip muss es die anderen gar nicht jucken, ob ich jetzt homo oder heterosexuell bin, weißt du?
Absolut. Wo wir gerade schon, wo ich das jetzt schon so angeschnitten habe, ich würde gerne noch ein bisschen über Transidentität reden, weil ich da in letzter Zeit auch erst wieder dafür sensibilisiert wurde, dass zum Beispiel der Begriff Transsexualität eigentlich ja gar nicht richtig ist, weil es nichts mit der sexuellen Orientierung der Personen zu tun hat, sondern mit der eigenen Geschlechtsidentität, also welchem Geschlecht man sich zugehörig empfindet und das halt nicht mit der angeborenen mit dem angeborenen Geschlecht übereinstimmt. Deswegen bevorzugen halt Transgender-People eigentlich die Bezeichnung Transident oder Transidentität quasi.
Krass, okay, das wusste ich noch nicht.
Und ich habe einen Fall mitgebracht, den ich ganz krass fand, von dem würde ich dir gerne berichten. Und zwar der Fall David Reimer. Der stammt aus den 60er, 70er Jahren. Und damals war halt das Thema Transidentität noch komplett neu und es war noch nicht so genau, also es wurde quasi in der Wissenschaft auch diskutiert und es gab viele verschiedene Erklärungsansätze dafür und die waren auch teilweise ziemlich abstrus. Und es gab einen amerikanischen Psychologen, dessen Theorie war halt, dass man genderneutral geboren wird und dann erst durch seine Erziehung entweder zum Jungen oder zum Mädchen quasi erzogen wird. Also dass dieses Gender, was man empfindet, diese Geschlechteridentität anerzogen ist. Und es gab einen Fall, wo so ein kanadisches Pärchen Zwillinge bekommen hat, zwei Zwillingssöhne. Und die hatten aber irgendwie dann Probleme beim Urinieren, schon relativ früh als Säuglinge. Und dann wurde ihnen eine Beschneidung empfohlen. Und wurde der erste Junge beschnitten. Aber irgendwie wurde es mit so einer komischen Elektromethode gemacht, wo aus Versehen der komplette Penis mit verbrannt wurde. Ey, ich weiß, das klingt echt. Aber es ist absolut traumatisch halt.
Krass. Oh, what the fuck, ey.
Beschneidung ist ja nochmal so ein eigenes Thema, da können wir gerne auch mal drüber reden. Auf jeden Fall hatte der halt dann keinen Penis mehr. Und sein Bruder ist dann um die OP drum rumgekommen, weil die ja so unerfolgreich war und hatte seinen Penis noch. Und dann waren die Eltern natürlich...
Sorry.
Alles gut. Nicht gedacht, dass sich das so kriegt.
Ich stelle mir das gerade vor.
Wie du als Arzt ansetzt und dann so, hups.
Ups.
Einmal genießt. Ich meine, so ein Säuglingspenis ist halt auch, ist nicht riesig.
Ja gut, aber trotzdem.
Sowas sollte halt natürlich nicht passieren. Die Eltern waren auf jeden Fall komplett verzweifelt und wussten noch nicht so ganz, wie sie damit umgehen sollen. Und haben dann von diesem Psychologen gehört, der hieß John Money. Haben sich dann bei dem gemeldet, haben halt gewusst, dass der ein Spezialist für Gender Identity ist und den gefragt, wie sie damit jetzt umgehen wollen. Und der hat halt eine Chance gewittert darauf, ein geeignetes Testobjekt zu haben, denn er hatte ja jetzt zwei Zwillinge, das heißt, er hatte zwei Jungs mit 100% identischer DNA, aber der eine hatte keinen Penis mehr. Und wenn er den jetzt als Mädchen erzieht und sich später diese Person, dieser Mensch als Mädchen identifiziert, könnte er beweisen, dass Genderrollen nur anerzogen sind und nicht mit dem biologischen Geschlecht zusammenhängen. Also hat er den Eltern vorgeschlagen, dass dieser Junge ja sowieso ohne Penis keine Lebensqualität mehr haben wird und hat gemeint, sie sollen ihn doch einfach als Mädchen erziehen. Und die Eltern haben anscheinend gedacht, das wäre eine gute Idee und haben dann dieses Kleinkind einer OP unterzogen, bei der die Hoden entfernt wurden und eine künstliche Vagina angelegt. Und dann wurde dieses Kind konsequent als Mädchen erzogen und Brenda genannt. Und das ging dann so weit, dass dieses Kind jedes Jahr mit seinem Zwillingsbruder diesen Psychologen besuchen musste und der mit denen dann irgendwelche abstrusen Sachen gemacht hat. Und mit 13 war dieses Kind halt komplett depressiv und suizidal und wusste gar nicht, was mit sich abgeht. Und der Vater hat ihm dann irgendwann gebeichtet, hey, du bist eigentlich als Junge geboren worden und wir haben dich nur als Mädchen erzogen. Und sobald er das erfahren hat, hat er halt gesagt, okay, er möchte sofort wieder zurück in sein geborenes Geschlecht. Er möchte eine Geschlechtsangleichung, er möchte Testosteron nehmen, er möchte seine Brüste abgenommen bekommen, die ihm halt durch die Hormonbehandlung gewachsen sind.
Mhm.
Und der hat dann aber leider nicht mehr so ein schönes Leben geführt, weil sein Bruder ist dann schizophren geworden und hat sich umgebracht mit einer Überdosis Schmerzmitteln.
Mhm.
Und zu seinen Eltern hatte er halt sowieso ein komplett zerrüttetes Verhältnis. Ja,
klar,
natürlich. Aber er hat dann halt wenigstens, ist er mit diesem Fall halt an die Öffentlichkeit gegangen und wollte damit verhindern, dass anderen Kindern dasselbe widerfährt.
Mhm.
Weil es anscheinend früher eine gängige Praxis war, dass wenn Kinder mit irgendwie missgestalteten Genitalien oder so auf die Welt kommen, dass dann einfach so Reassignment-Surgeries an denen vorgenommen werden.
Ja, keine Ahnung, das geht gar nicht, weil ich finde, da hat jeder das Recht drauf, das für sich selber zu entscheiden. Und auch wenn die jetzt noch jung sind und das jetzt vielleicht nicht für sich selber entscheiden können, sollte man doch warten, bis die ein Alter erreicht haben, wo sie halt selbstbestimmt sind und dann für sich selber sagen können, ich möchte eine OP haben oder ich möchte keine OP haben. Weil wer sagt dir denn, dass das Kind nicht auch glücklich werden kann, so wie es geboren ist?
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn du dem Kind schon vorlebst, dass es so nicht glücklich werden kann, wie es geboren wurde, dann wird es auch nicht glücklich. Ja. Man muss halt die Leute auch irgendwie unterstützen. Ich musste jetzt noch was erzählen über schwule Geier und schwule Pinguine.
Okay.
Das ist ziemlich süß. Achtung, ich habe hier eine Geschichte über zwei Gänsegeier aus dem Jahr 1998. Die hießen Dashik und Yehuda. Und die wurden im Jerusalemer Zoo beobachtet und die Beschreibung lautet, sie hatten offenen und energetischen Sex und bauten sich zusammen ein Nest.
Okay.
Die Zoowärter gaben ihnen ein künstliches Ei, welches die beiden gemeinsam ausbrüteten, woraufhin die Pfleger es nach 45 Tagen durch einen Jungvogel ersetzten.
Ach, geil.
Das Küken wurde von beiden Geiern gemeinsam aufgezogen.
Okay, krass.
Ein paar Jahre später interessierte sich Yehuda jedoch für ein Weibchen, das in die Voliere gebracht wurde. Dashik wurde depressiv und letztendlich in den Zoologischen Forschungsgarten der Tel Aviv University gebracht, wo er dann auch mit einem Weibchen ein Nest gebaut hat.
Okay,
ist das nicht eine dramatische Liebesgeschichte?
Schon.
Das könnte ich mir auch als Film vorstellen.
Aber das heißt, sie haben einem Weibchen das Ei geklaut, um es denen das Jungtier zu geben?
Das ist eine gute Frage. Mhm. Zum Beispiel bei Trauerschwänen ist es so, Trauerschwäne sind richtig gewieft, denn ein Viertel aller Trauerschwanpaarungen finden zwischen homosexuellen Männchen statt. Und wie die das machen ist, sie stehlen entweder einfach Nester von heterosexuellen Paaren oder sie formen zeitlich begrenzte Dreierbindungen. Das heißt, die holen ein Trauerschwanweibchen mit sich zur Mitte, schwängern das, dann gebiert das Weibchen, also dann legt das Weibchen das Ei und dann vertreiben sie das Weibchen wieder und ziehen das Ei zusammen auf.
Okay.
Ja,
also ich finde es crazy, was die Natur sich manchmal ausdenkt.
Absolut, absolut.
Also, holy shit.
Und jetzt gibt es noch eine Geschichte über Pinguine in einem Zoo in Japan. Und es zeigte sich, dass die Paare immer zusammen Nester bauen und einen Stein als Ersatz für ein Ei benutzten.
Also das homosexuelle Pinguinpaare, die Stein
als Ersatz. Die haben sich einen Stein gesucht und dann ausgebrütet.
Das ist schon cute.
Ist das nicht süß?
Das ist schon cute, ja. Aber was ich da krass finde, ist, das gibt's anscheinend in der ganzen Evolutionsgeschichte.
In über 1500 Tierarten wurde es schon beobachtet.
Ja, dass Homosexualität einfach normal ist. Wieso können die Menschen nicht den Schritt gehen und sagen, Homosexualität ist genauso normal wie Heterosexualität? Weißt du, von der Natur aus an sich ist es ja im Prinzip normal angelegt. Also,
Alter, warum werden manche Sachen als normal? Es hängt ja immer auch damit zusammen, dass halt normale Sachen irgendwie
da können wir nochmal drüber diskutieren, was ist normal. Natürlich.
Also ich meine, normal würde ich jetzt einfach mehrheitlich. Die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht homosexuell.
Ja.
Aber daraus hat sich ja in der Vergangenheit irgendein Wertesystem was abgeleitet, was halt normativ ist. Das heißt, das, was die Mehrheit hat, ist das Richtige und das, was die Minderheit hat, ist das Falsche. Ich glaube, das ist ja was man sehr oft wiederfindet in irgendwelchen menschlichen Gesellschaften.
Wieso hat nicht jeder Mensch einfach das Recht darauf, seine Sexualität, seinen Geist frei zu entfalten und zu leben, wie er ist? Warum wird das nicht einfach akzeptiert? Ich wollte dich noch fragen, wie war das denn für dich, wo du gemerkt hast, dass du homosexuell bist?
Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals auf dem Familien-PC gegoogelt habe, bin ich schwul? Test? Kennst du noch diese Testzeiten von früher, wo man alle möglichen Tests machen konnte?
Mhm.
Da habe ich das gegoogelt, aber ich wusste damals noch nicht so richtig, was schwul bedeutet.
Mhm.
Also ich habe das Wort gesehen und habe dann auch so Bilder gesehen von Männern, die sich küssen. Aber was es damit wirklich auf sich hat, wusste ich nicht. weil weder in meiner Familie wurde darüber jemals gesprochen, noch in der Schule, noch waren Freunde von mir schwul. Aber irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau wann, bin ich halt mit diesem Konzept in Kontakt gekommen irgendwie und habe dann so langsam gemerkt, oh, okay, ich könnte eventuell schwul sein. Ich dachte auch am Anfang, es wäre ganz normal, dass sich jeder auch in Jungs verliebt. Also mein erstes Verliebtsein in der 5. Klasse war halt in einen Jungen aus meiner Klasse. Und für mich war das ganz normal. Ich dachte halt, jedem anderen Jungen geht das genauso so. Ich wusste nicht, dass das quasi die Minderheit ist. Ja, aber irgendwann habe ich mich dann dazu bekannt, habe mich dann mit 16, glaube ich, von meiner besten Freundin geoutet. Dann mit 17 von meiner Mom. Und dann in den nächsten Jahren von meiner ganzen Familie, von meinen ganzen Freunden.
Und wie war die Resonanz bei dir da so?
Durchweg positiv eigentlich. Also ich bin richtig, auf jeden Fall richtig lucky. Ja. Weil, ich meine, da müssen wir ja auch drüber reden. Viele Leute haben nicht das Glück, ein verständnisvolles Elternhaus oder ein verständnisvolles Umfeld zu haben.
Aber da kann ich nur sagen, es ist wichtig, dass ihr zu eurer Sexualität steht, dass ihr euch von niemandem einreden lasst, dass das falsch ist, auf wen ihr steht, auf wen ihr liebt, sondern einfach, dass ihr eure Entwicklung frei durchführen könnt, ja, dass ihr euch frei entwickeln könnt, dass ihr lieben könnt, wen ihr wollt und ja, dass es einfach normal ist und
auf jeden Fall.
Ihr dazu stehen sollt.
Preach. Richtig. Preach. Nice. Das waren doch tolle Abschlussworte, finde ich.
Ja.
Vielen Dank, Ben, dass du nochmal diese positive Message nach draußen gesendet hast. Vor allem in so einem tollen Monat müssen wir feiern.
Das stimmt, ja. Ja, ich fand es auch eine interessante Folge und auch die Recherche zu der Folge hat mich sehr beeindruckt. Das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich noch gar nicht so krass auseinandergesetzt habe, wie ich es gerne würde. Ich werde mich auf jeden Fall mit dem Thema auch jetzt mehr befassen in Zukunft.
Und wirst vielleicht nächstes Jahr mit mir auf den CSD gehen,
habe ich gehört. Genau, das können wir gerne machen. Ja.
Ihr seid alle herzlich willkommen. Geht bitte auf eure lokalen Christopher Street Days. Es macht Spaß. Es gibt Drag Queens, es gibt Drag Kings, es gibt bunte Unterhosen. Alles, was man möchte.
Ja, nice.
Okay.
Dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, euch die Folge angehört habt und wir hören uns dann in 2 Wochen zur nächsten Folge.
Yes, ich freue mich schon drauf.
Ciao.
Macht's gut.
Einen besonderen Dank gilt der Firma Implen und allen weiteren Sponsoren, die ihr auf unserer Website finden könnt.